Du hörst hier gerade einen Beitrag von der Republik. Wir sind ein werbefreies Magazin und finanzieren uns komplett von unseren Leserinnen und Lesern. Mehr Infos findest du unter republik.ch/hallo.
Ich darf Sie im Namen der Republik ganz herzlich begrüßen zu unserer ersten Live-Aufzeichnung vom Podcast «Dritte Gewalt». Mein Name ist Vivien Kuster, ich bin die Audioproduzentin von dem Podcast. Also mich hört man eigentlich gar nicht. Das ist der einzige Moment jetzt. Für uns ist es ein bisschen ein Experiment heute Abend, weil es unsere erste Live-Aufzeichnung ist. Wir hoffen natürlich, dass noch viele weitere kommen. Und dann stehe ich jetzt ein bisschen auf die Seite, dass Sie die Menschen auch sehen, die ich vorstelle. Auf Ihrer rechten Seite, ganz rechts aussen, sitzt der Boas Ruh. Das ist unser Host von «Dritte Gewalt» und er gehört zum ProduzentInnen-Team der Republik. Auf der anderen Seite ganz aussen haben Sie das Gesicht zu der Stimme von der Brigitte Hürlimann, unsere langjährige Gerichtsreporterin. Und in der Mitte der Brian Keller. Ich glaube, ihn muss ich nicht weiter vorstellen, weil wir werden ihn heute auch noch besser kennenlernen. Und der Benny Rambert, einer von Brian Keller seinen Anwälten. Dann übergebe ich jetzt das Wort an Boas Ruh und wünsche Ihnen einen guten Abend.
Ja, es ist ziemlich genau ein halbes Jahr her, am 10. November 2023, bist du, Brian Keller, aus dem Gefängnis Zürich entlassen worden. Es war der erste Tag in Freiheit gewesen, nach 8 Jahren in Haft. Wie hast du den Tag in Erinnerung?
Mal einen Tag, ich bin überfordert gewesen, ich weiß noch. Ich bin erst den Tag gerade in den Ausgang gegangen. Dann von Zahlen so viele Leute und dann war ich sehr überfordert mit all meinen Kollegen. Dann hat es leider ein Probleme zwischen meinen Kollegen. Dann dachte ich, bitte nicht schon am ersten Tag Probleme und so. Aber so ist ganz gut in Erinnerung. Aber am Anfang natürlich, wenn du immer so lange alleine bist, ist es nicht einfach, wenn du aus dem Knast kommst.
Und Überforderung, weil gerade ganz viele Schwellen nachholen.
Nicht nur, jeder hat etwas von mir will. Ich bin ausgegangen, jeder hat mich angesprochen, hat mich einladen, hat Fotos wollen machen. Und ich dachte, ich war bis vor 8 Jahren lang allein in der Zelle. Weißt du, ich meine, es war anders, alles anders gewesen.
Auf einen Schlag. Brigitte, du warst dabei gewesen, an dem Tag, wo der Brian aus dem Gefängnis rausgetreten ist. Wie hast du den Tag erlebt?
Ja. Mich erstaunt es noch, dass du das jetzt nicht erwähnt hast, weil es ist recht krass gewesen. Also, wo du deine ersten Schritte wieder auf einem Zürcher Trottoir gemacht hast, als freier Mann an dem 10. November 2023, es war ein Freitagmorgen gewesen und es war kalt gewesen und es war grau gewesen. Und ich habe gesehen, wie du aus dem Büssli von einem von deinen Anwälten ausgestiegen bist und du hast eine riesige Menge von Journalistinnen und Journalisten gegenüber gehabt. Alle haben dir das Mikrofon vor den Mund gestreckt, die Kameras sind da gewesen und ich dachte, wie machst du das? Wie machst du das? Jetzt kommst du aus dieser Gefängniszelle raus und hast einfach die riesige Menge an Medienleuten vor dir. Und ich habe gestaunt, wie du ruhig und hast überhaupt nicht nervös gewirkt, einfach dort gestanden bist, vom Bezirksgericht Zürich und die Fragen beantwortet hast von diesen Journalistinnen und Journalisten. Und alle wollten wissen, ja, was machst du jetzt als Erstes? Was machst du jetzt als Erstes an dem Tag, wo du rauskommst? Und weißt du noch, was du gesagt hast? Eine Antwort.
Ja, Spaghetti mit Scampi.
Spaghetti mit Scampi gewesen.
Stimmt, ja.
Und hast du es eigentlich gemacht, wirklich?
Ja, das sagen wir nur, wir machen es auch.
Yeah. Und sind es gut gewesen?
Ja, es war gut gewesen. Meine Familie war schön gewesen.
Und ist das für dich nicht eine totale Überforderung gewesen? Auch wo die Kameras gesehen hast und all die Mikrofone, die Journalisten, hat dich das nicht überrumpelt?
Nein, ich nicht. Ich habe es auch so versucht. Das wäre da, ich habe wieder gesagt, hey, ich habe kein Interesse, da rauszukommen und Blödsinn machen. Das ist eigentlich nur, dass viele schnell darstellen und nachher weitergehen.
Ja.
Ja.
Ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, aber am Tag vorher haben wir dich besucht. und gesagt, es gibt einen Hinterausgang aus dem Knast, aus dem Bezirksgefängnis. Und wir haben das organisiert, dass du hinten rausgehst, dass die Meute und Journalisten dich nicht behelligen tun. Und dann hast du gesagt, geht's noch? Ich muss mich nicht verstecken. Und dann, also kannst du dich erinnern?
Erzähl weiter, nicht mehr ganz, nein.
Ja, dann haben wir natürlich, ich habe das super gefunden. Und dann haben wir halt das anders organisiert. Aber du hast das wollen. Du hast die Konfrontation in Anführungszeichen mit Journalistinnen und Journalisten, damit die den anderen Ausdruck nicht wiederholen. Kannst du machen? Kannst du dich erinnern?
Ja, ich habe, für mich war es wichtig, dass man klarstellt. Man hat niemand gesagt, was macht Brian? Ja? Was hat mir ein Monster rausgelassen? Weißt du, ich rausgehe und Mensch essen. Ich würde sagen, hey, wir kommen oben runter. Ich bin ein normaler Mensch, ich habe normale Interessen. Ich wollte meinen Sport machen. Und, weißt du, ich meine, mich übertrieben böse dargestellt und dann können das klarstellen.
Also du hast eigentlich in der ersten Minute schon wollen zeigen, du bist ein Mensch, oder? Du bist ein normaler Mensch mit normalen Wünschen und Hoffnungen und Träumen. Aber du warst extrem ruhig in dem Moment. Also ich hatte nicht das Gefühl gehabt, eben, dass dich das überfordert oder nervös macht. Du bist einfach dort gestanden vor dem Bezirksgericht Zürich und hast die Fragen beantwortet. Von den Journalisten. Also so schlimm sind wir nicht gewesen, oder?
Zum Glück hat der Rauschi, glaube ich, alle zurückgehalten. Sie sind so
sind alle auf dich losgegangen.
Ja, zum Glück hat er sie noch bei einer Treppe auf, hinterher rauf. Das war kein Problem. Oh.
Herr Rambert, wie war der Tag für Sie gewesen? Für Sie selber war das ein Sieg gewesen, der 10. November?
Jetzt hast du noch etwas anderes wollen sagen. Bevor er von den Journalisten getreten ist und Journalistinnen, hat sich 4 Aufseherinnen und Aufseher von ihm verabschiedet. Mhm. Eine Aufseherin hat Tränen in den Augen gehabt. Und der andere hat ihr so einen Schupf gegeben und gesagt, dich sehen wir nie mehr drin. Ja. Das war ein schöner Abschied. Ja, natürlich. Sieg, ich weiss nicht, Sieg tönt so ein bisschen nach Krieg, aber es war natürlich eine grosse Genugtuung für uns, ja, wo endlich die Freilassung verfügt wurde. Wir haben genug lang gekämpft dafür. Jetzt bringe ich auch wieder den Ausdruck. Wir haben genug lang geschaut, dass endlich mal etwas vorwärts geht. Und ja, es war eine grosse Genugtuung.
Wie viel vorher ist das, der Entscheid klar geworden, der Brian Keller kommt frei? Wissen Sie das noch?
Ja, der Gerichtsverhandlung. Das heisst 3-4 Tage vorher.
Zwei.
Ja. Wie war das für dich, Brian, den Moment, wo du das erfahren hast? Du hast jetzt gehört, ich komme frei. Wie hast du dich da gefühlt?
Ich habe mich gut gefühlt. Aber wie gesagt, ich habe auch Schade gefunden, wie gesagt, dass man mich nicht integrieren lässt. Vor 2 Tagen, du bist immer allein. Du bist eben, mir hat mir keine Rehabilitationsmöglichkeiten gegeben. Du bist immer allein in der Zelle, immer so. Ich habe nicht gewusst, wie kommt raus. Alles. Aber natürlich, man hat sich glücklich gefühlt, aber keiner hat mir eine Chance gegeben, du kannst mal Urlaub raus. 8 Jahre ist eine lange Zeit. Mhm. Und der Knast ist eine ganz andere Welt. Es ist nicht wieder raus. Es ist ganz anders. Wir sind nur in einer anderen Welt, ein anderes System. Ja.
Aber hast du dich können verabschieden, jetzt von den Leuten im Gefängnis? Hast du die Zeit gehabt, dass du den Leuten noch können Adieu sagen?
Sicher. Ich habe meine Sachen gepackt. Meine CDs sind gelassen, bin gegangen und dann hast du auch gesagt, dann alles Gute gewünscht. Ja.
Und hast du geschlafen in der Nacht vorher?
Ja, ich kann gut schlafen. Manche sagen, die sind so nervös, sie können schlafen, aber ich kann schlafen.
Du hast geschlafen. Mhm.
Der Anlass heute ist ja Teil von einer Serie in unserem Podcast «Dritte Gewalt», wo wir den Fall auch noch erzählt haben. Und Brigitte, du kennst ja den Brian recht gut, weißt viel über ihn. Ich habe mich gefragt, wie ist das eigentlich umgekehrt? Brian, wie schaust du auf Brigitte? Was habt ihr für eine Beziehung oder wie gut kennst du sie?
Es ist die eine der ersten, die eben das hat aufdeckt, dass, was alles falsch gelaufen ist in meinem Fall. Ich finde sie eine coole Frau, soll ich dazu sagen.
Ist es anders als bei, also ist sie eine von 100 Journalistinnen oder ist
Spirale. Nein, ich habe schon mit ihr eben, wie gesagt, viel Gutes gemacht und das habe ich nicht vergessen. Sie hat wirklich versucht, das aufzuzeigen, klar. Ja. Und zeigen, was läuft, alles falsch und so. Ich bin immer besuchen in Einzelhaft. Einzelhaft war noch eine krasse Zeit. Man ist immer allein, man ist wahnsinnig, man ist anders in Einzelhaft. Du bist dein eigener bester Kollege und so. Du redest mit dir selber. Und dann habe ich mich über jeden Besuch gefreut. Und dass das klargestellt wurde, wie es war. Und, ja.
Also,
du redest
von
dieser
Zeit in der
Böschwitz, genau,
oder? Wo ich dich dort besucht habe.
Genau, und das öffentlich gemacht hat, was läuft. Ich versuche zu zeigen, das ist nicht gut, was da mit dem Brian läuft. Mhm. Und schlussendlich, ja.
Es waren ja recht schwierige Psyche, ehrlich gesagt. Also ich kann mich noch gut erinnern, also wir waren immer in dem Kämmerchen, es war eine Panzerglasscheibe dazwischen, man hat sich ganz schlecht verstanden. Yeah. Also wir haben fast nicht können reden miteinander. Also wir haben immer wieder müssen sagen, zwischendrin, wir sind dort noch per Se gewesen. Da hat Brian immer gesagt, Herr Keller, Sie müssen den Kopf senken, ich höre Sie nicht. Also wir haben es nicht einmal können in die Augen schauen. Ich habe es extrem anstrengend gefunden. Ich weiß nicht, wie das für dich war. Es war eng. Und was besonders schlimm war, also auch für mich zum Zuschauen, du bist zwar hinter dieser Panzerglasscheibe gesessen und du bist an Händen und Füßen gefesselt gewesen, die ganze Zeit. Und das war wirklich beelendend gewesen, das müssen wir da anschauen. Und ich habe dann auch oft gesagt, also ich habe wie gesagt, jetzt stehen Sie mal auf, ich will die Fesselung sehen, ich will mal sehen, wie können Sie eigentlich laufen, wie weit kann man beispreizen mit dieser Fesselung, wie weit können Sie die Arme bewegen. Ich habe Verletzungen gesehen, vor allem am Handgelenk, es war blau, aufgeschwollen und ja. Also ich habe das schwierig gefunden, das waren schwierige Begegnungen, die wir dort hatten, das war nicht so eine angenehme Situation. Ich denke, für dich ja auch nicht, oder? Vielleicht habe ich dich auch genervt mit den Fragen.
Nein, stimmt schon. Ich war auch dort ein bisschen anders drauf, wie gesagt. Man ist mir allein und man wird wütend, wahnsinniger. Aber ich habe mich über jeden Besuch gefreut.
Und den Besuch hat es gegeben von Journalistinnen, zu Brigitte Thürlimann und von Familie? Oder wer ist auf Besuch in dieser Zeit?
Ja, Hauptsache meine Familie, einmal in der Woche können sie eine Stunde unter den gleichen.
Eine Stunde pro Woche?
Ja, Maximum.
Und der Rest war allein gewesen?
Ja, und das hat auch nicht immer geklappt. Das hat schon 70 Tage, wo ich auch allein gehe. Am Anfang gehängt dann im Bunker, 20 Tage am Stock, in dem pinken Bunker. Dann wirst du immer, wütender, frustrierter. Und wo du einfach sagst, ey, ich gebe nicht auf, lieber stirb ich. Ich würde niemals aufgeben, was machen dir, weißt, wenn du dich im Unrecht fühlst. Du fühlst die Ungerechtigkeit behandelt. Ich kann niemand, kann nicht sein, dass ihm beschwiesen vierfach mehr umeinander joggt und ich soll in Einzelhaft bleiben, weißt du, ich meine. Dann hat er gesagt, was meint ihr? Ich habe niemand umgebracht, ich bin da, weißt du, ich meine. Das habe ich, das habe ich nie verstanden und dann habe ich mich immer recht gefühlt. Ich habe gesagt, das kann nicht sein, dass man mit mir so umgeht. Und in dem Moment, ich bin bereit gewesen, zu sterben, ganz ehrlich.
Die Woche hat 168 Stunden, 2 Stunden, 1 Stunde Besuch, vielleicht ist mal ein Anwalt gekommen. Also Brian Keller ist mindestens 162 Stunden von den 168 Stunden, die er eine Woche hat, allein gewesen. Er war immer gefesselt gewesen an den Füßen und an den Händen, wenn er die Zelle verloren hat. Mit der Ausnahme von den letzten anderthalb Jahren ungefähr, wo er hat können im Spazierhof allein spazieren, ohne Fessel oder Füße.
Nein, vor, zwei, drei Monate ist das Zeit. Tut mir leid.
Zwei, drei
Monate in der Böschwies.
Ich rede jetzt von der Böschwies. Ja. Das muss man einfach nur ergänzend da festhalten.
Und das, in Anführungszeichen, normales Haftregime, wie sieht das aus?
Frage mich. Nein. Das ist definitiv nicht ein normales Haftregime. Das ist, wenn man es nicht will, sagen will, ist es menschenunwürdig. Also Verletzung von der Menschenrechtskonvention, von der UNO-Pakt 1 und 2. Das ist mittlerweile durch ein Gutachter, das das Gericht bestellt hat, ist es das klar belegt und bewiesen. Wenn man es nicht will, sagen, ist es menschenunwürdig. Und wenn man es auf den Punkt bringen will, kann man sagen, oder muss man sagen, es ist Folter.
Ich meine, das Regime, das du jetzt schilderst, das hat 3,5 Jahre gedauert. Also die Zeit in der Böschweiss, wo der Brian komplett isoliert war, kein menschlicher Kontakt gehabt, das hat 3,5 Jahre gedauert. Und das ist ja das Aussergewöhnliche. Also die harten Haftbedingungen kommen noch dazu, eben ständig gefesselt an Hände und Füße. Am Wochenende kein Hofgang für eine lange Zeit. Und null Kontakt mit Mitinsassen, keine Berührungen, also Besuch nur hinter Panzerglas. Und das ist, du hast vorher gefragt, wie ein normales Gefängnis, ein normaler Gefängnisaufenthalt aussieht. Also normalerweise, ich muss mich korrigieren, Brian, im Normalvollzug sind die Zellentüren offen, eine lange Zeit im Tag. Man hat Kontakt mit den Mitinsassen, man tut gar nicht arbeiten, man hat Ausbildung, man hat Sport, man isst zusammen. Also es gibt sehr viel Zeit, wo man zusammen mit anderen Mitgefangenen verbringt. Das ist am Brian komplett verwehrt worden, 3,5 Jahre lang, völlig abgeschnitten gewesen. Und was dazu kommt, sind auch eben Kontakt nach aussen. Und was bei dir, finde ich, besonders wichtig ist, und das ist im Nachhinein eigentlich absolut schockierend und nicht nachvollziehbar, dass man dir nicht erlaubt hat, Sport zu machen. Also jemand, das musst du sagen, jemand, wo Bewegung und Sport ein derart wichtiges Thema ist im Leben, dass man jemandem verbietet, sich abzureagieren, sich auszutoben, 3,5 Jahre lang, das habe ich nie verstanden. Und ich weiss, wir haben bei unseren Psyche in der Böschweiss hinter dem Panzerglas, haben wir oft über das Joggen geredet. Und es war völlig absurd gewesen, weil ich gewusst habe, du kannst gar nicht joggen. Das ist unmöglich. Wir haben darüber geredet, wie gross dein Spazierhöfli ist. Da kann man gar nicht joggen. Und man kann sicher nicht joggen, wenn man an Händen und Füßen gefesselt ist.
Vielleicht, wenn ich etwas ergänzen kann. 524 Tage von diesen 3,5 Jahren bist du im Arrest gewesen. Und Arrest, kannst du sagen, was Arrest heisst?
Das ist gar nichts. Aber wie gesagt, ich war immer im Bunkerzelle. Man hat das irgendwie SC1 Plus genannt, aber es war immer Arrest, Bunker. Es war immer der gleiche Bunker im Bunker. Eben. Das heisst, du hast nur eine Matte zum Schlafen, du hast nur ein Loch im Boden als WC. Meine Zelle war 2 Jahre lang pink. Ja.
Also auch wenn dich in, du bist ja oft in Arrest versetzt worden, aber genau. Es war einfach in der gleichen Zelle. Genau, und was ist denn noch, aber es hätte dann noch zusätzliche Strafe gegeben, wenn sie gesagt haben, jetzt ist Arrest, also bist zwar in der gleichen Zelle, genau. Aber ist Arrest. Was hast du denn?
Ich kann ab und zu schon 30 Tage oder mehr Arrest kam ein Stück.
Und also im Arrest hat man dürfen Fernsehen schauen oder nicht?
Nein. Das war der Unterschied.
Kein Fernsehen?
Genau.
Und Besuch?
Auch keiner.
Kein Besuch? Nein, kein Besuch, ja.
Wir reden später nochmal ausführlicher über die Zeit in Haft. Ich würde jetzt zuerst gerne noch über heute reden. Wie heute dein Leben aussieht. Ich meine, das ist ein recht krasser Kontrast. Wie sieht heute ein Tag in deinem Leben aus, Frank?
Ja, unterschiedlich. Ich trainiere viel. Ich will ja bald kämpfen. Ich hoffe, dass bald eine gute Veranstaltung kommt. Ich trainiere viel und sonst die Tage sind unterschiedlich. Heute habe ich eben, was wird heute zum Beispiel aussehen? Heute habe ich zuerst mit Luisa und so dreht am Morgen trainiert, Sparring gehabt.
Luisa ist
Filmteam, ja.
Genau, kann man sagen, wir haben das Filmteam heute Abend. Die machen einen Doc-Film
genau.
Über dich, über dein Leben.
Ich zum Profi wird, ja, genau. Nicht über mein Leben, nein. Mein sportlichen Weg.
Über deinen sportlichen Weg.
Genau. Und dann sind wir dort. Haben wir das gefilmt, dann bin ich daheim und bin da gekommen.
Ja.
Und am Morgen habe ich joggt. Nein, am Morgen, ich habe leider nicht gut geschlafen in der letzten Nacht. Ich bin am 8. Uhr morgens geschlafen. Habe ich am Morgen joggt, bevor ich schlafen bin. Am 11. Uhr bin ich wieder aufgestanden. Dann bin ich eben mit denen das filmen am 1. Dann bin ich Spanien gemacht, ein paar Stunden ein trainiert, wieder ein paar Aufnahmen gemacht, ein paar Interviews. Dann bin ich heimgestellt, bin ich Frau Hüllimann getroffen und sind wir da gekommen.
Frau Hüllimann hat gestresst, gell?
Brigitte!
Ah. Hast du immer gefunden, jetzt kommt wieder die Tante und stresst, ja.
Nein,
dann bist du sehr freundlich geblieben, ja. Aber Sport, kann man schon sagen, also Sport ist etwas vom Wichtigsten im Moment, seit du draußen bist, oder?
Ja, Sport ist allgemein wichtig, überall wichtig.
Sport und bei dir vor allem Boxen? Also
ja, allgemein. Auch in Haft finde ich das sehr wichtig. Dass viele in Haft nehmen viele Tabletten, Medikamente. Und ich weiß nicht, die Pharmaindustrie macht viel Geld, aber die sollen viel lieber Sport machen. Und da kommen sie oben an, aber es ist wichtig, Sport. Für deinen Kopf, für alles. Du kommst, wirst ruhiger, wirst gelassener, hast Glückshormone. Das ist, Sport ist wichtig, finde ich.
Aber sag mal, wenn ich beim Boss noch ein bisschen nachhaken darf, und ich bin ja neugierig, das weisst du ja. Aber es ist dann, also ist es schwierig gewesen, jetzt nach 8 Jahren hinter Gitter wieder in Zürich probieren, ein normales Leben zu führen? Oder ist das Gefühl, das ist dir einigermaßen gut gelungen?
Ich sage, das ist schon ein Wunder. Sehr gut gelungen, von dem alles angetan. Sage ich so, ja. Aber ich habe aber so Leute gefragt, die mich lange kennen. Was ist anders? Ich sage nichts gross. Wir merken einfach, dass du ab und zu abdriftest. So Tagträumerei hast. So.
Also, das heißt, in Gedanken.
Dass ich weg bin. So. Ich weg rede mit denen und ich bin irgendwo anders.
Aber denkst du noch viel? Weißt, also denkst du noch viel an Zeit im Gefängnis?
Ja, man denkt schon, immer hat wieder Backflash, nachher wird man ein bisschen wütend. Aber wie gesagt, das ist eben gut. Du kannst deine Wut am Sandsack rauslassen, in den Sport rauslassen. Das ist Schmerzen, gehen nie weg. Und wenn du so eben, wenn du so. Du kannst nicht einfach losweinen als Mann. Weißt du, ich meine? Und dann hast du so eine Wut.
Ach, ich finde, man könnte schon. So.
Ja, dann hast du so eine Wut und du willst irgendwo in Sport, in den Sandsack, und einfach Sport machen. Das macht dich wieder oben runter.
Und wie wichtig ist die Familie? Also jetzt, weißt du, wo du zurückgekommen bist wieder ins Leben, in die Freiheit? Was hat das für eine Rolle gespielt?
Sehr wichtig, ja. Meine Mutter ist auch viel gesünder. Sie hat auch viel Schmerzen gehabt. Ist ihr nicht gut gegangen. Ich sage immer, für die Familie ist Gefängnis schlimmer als für mich selber gewesen. Man sieht immer nur Fantasie und nichts ist so schlimm wie die Fantasie. Wenn du dir immer vorstellst, weißt du? Du musst dir immer viele Sachen viel schlimmer vorstellen, als eigentlich ist. Und dann hast du immer so gekommen, wie geht es mit Sohn gut, geht es nicht gut. Und dann, ja, meine Eltern ist nicht gut gegangen in dieser Zeit. Meine ganze Familie nicht. Jetzt wieder besser.
Also, sie sind extrem erleichtert, dass du draußen bist. Ich meine, als ich dich abgeholt habe, bei dir heisst immer noch deiner Mutter begegnet. Ich habe gefunden, deine Mutter hat noch nie so zufrieden und glücklich ausgesehen. Ich glaube, für sie hat sich das Leben geändert, seit du wieder draußen bist.
Mhm.
Jetzt kümmert sie sich ein bisschen um dich. Tut sie dich bemuttern?
Ja, man bleibt immer der Letzte, immer Mama Sohn. Leider ist das so.
Aber geniesst du es oder nervt es manchmal auch?
Beides.
Beides.
Ja.
Und wie siehst du deine Zukunft, Brian?
Eben, mein Ziel ist immer Profikämpfer sein und dort mein Geld machen.
Mhm.
Das Geld, ist ja.
Geld machen mit
Sport. Sport, ja.
Ja.
Mhm. Leider haben wir viel verpasst. Ich habe das so als Jugendlicher gesagt, aber wenn mich viele Jahre in den Knast steckt wegen irgendwelcher Politik, sonst wären wir jetzt so lange mal an anderen Punkt. Aber egal, es ist nie zu spät, ich gehe meinen Weg. Egal, was mir die Leute sagen, ich mache immer das, was in meinem Kopf ist, was ich für richtig finde. Und dann ziehen wir das durch.
Mhm.
Ganz einfach.
Hast du auch viele Träume, grosse Träume oder vielleicht auch kleine, wo du sagst, das möchte ich mal machen?
Sicher, aber ich muss nicht alles ganz erzählen. Oder?
Ich verstehe.
2, 3 kleine Träume.
Wie gesagt, ich wünsche mir, wie jeder andere auch, Leben nochmal, Familie haben, dass meine Familie glücklich ist, dass meine Familie stolz ist. Das ist für mich wichtig, Familie, ja. Mehr nicht.
Du bist ja jetzt wahnsinnig viele Jahre immer in der Öffentlichkeit gewesen. Medien interessieren sich dafür, fragen nach, es ist ein bisschen eine Dauer-Öffentlichkeit. Hast du manchmal auch Lust, um einfach irgendwo wieder neu anzufangen, auszuwandern, keine Ahnung, oder sagst du, da ist mein Weg, ich will da durch?
Nein, Zürich ist meine Heimat, das ist meine Stadt. Also, ich bin abends so früh in die Ferien gegangen und ich habe gerade gemerkt, dass ich Zürich vermisse. Aber wie gesagt, das mit den Medien, das habe ich gemerkt, seit ich draußen bin. So. Ich habe das in den Knast, wie ist das? Mit so, weißt du, ich meine.
Kommst du das gar nicht so mit über?
Nein, man merkt das erst, als ich draußen war, habe ich gemerkt, dass mich viele Leute erkennen und kennen.
Und wie findest du das?
Im Internet denken wir immer, ja, unnötige Leute, die immer provozieren, machen und tun. Aber auf der Straße sind bis jetzt nur gute Leute zu mir gekommen. man nie etwas Schlechtes gesagt. Es hat mich gefreut, wenn so junge Fotos gemacht haben. Ja, so junge schon mich gekannt haben, hat ihnen Gutes gewünscht. Sie haben mir nur Gutes gewünscht. Ja, ich weiß noch gestern, ich bin im Max, sind auch so 11-Jährige zu mir gekommen und haben mich gekannt und gefragt, Mama, ist am Morgen oder so. Ich sag, geh heim, was machst du da?
Genießt ist das manchmal auch ein bisschen, so ein bisschen die Prominenz?
Ich kann gerne, ja, wenn mich Jugendliche, ich finde das, die sind Zukunft, wenn mich Junge erkennen, ich finde das schön, wenn sie mich mögen, ja.
Aber im Internet findest du es ein bisschen mühsam.
Im Internet sind viele fake und die beleidigen, machen und tun und ja.
Und das ist auf der Straße bis jetzt nicht passiert.
Genau.
Ja, das finde ich noch erstaunlich, weil die Leute kennen dich, oder? Ja. Aber wenn sie dir auf der Straße begegnen, tun sie eigentlich mit Freude und Respekt auf dich reagieren.
Es ist nicht so, dass mich jeder anspricht. Aber die mich angesprochen haben, haben mir Gutes gewünscht. Ich sage, ich freue mich, dass du draußen bist. Viel Kraft und das, was ich gemacht habe, nicht so korrekt. Und so weiter und so fort. Und das gibt einem schon einen Push.
Ich möchte gerne zu einem neuen Themenpunkt überleiten. Und zwar nach der privaten Zukunft, wie es eigentlich juristisch weitergeht. Herr Rombert, es sind ja noch wahnsinnig viele Verfahren hängig und offen. Also nicht, haben Sie den Überblick? Ich habe ihn nicht.
Es sind mehrere Verfahren offen gegen Beamte. Wir haben vor, ich nehme jetzt das extra vorweg, ja. Ich habe die Frage schon verstanden, aber ich will das vorwegnehmen. Wir haben vor zweieinhalb Jahren haben wir eine Strafanzeige gemacht gegen Beamte von der Juve, also vom Justizvollzug, wegen der Haftbedingungen, wegen der mangelhaften medizinische Versorgung, wo der Brian hatte in der Böschweiss. Und das Verfahren ruht in einer Schublade von der Staatsanwaltschaft, wie viele andere Verfahren, die eingeleitet worden sind im Zusammenhang mit körperlichen Übergriffen von Seiten der Aufseher. Also die Verfahren, die sind für uns sehr wichtig.
Über das können wir nachher gerne noch auch ausführlicher reden, das Verfahren, das Sie jetzt angesprochen haben, ja, gegen die Beschwiss-Mitarbeiter.
Ja. Also das Verfahren jetzt gegen den Brian Keller, oder? Das sind zwei Verfahren hängig. Das eine ist wegen einem Vorfall in der Beschwiss im, muss mich korrigieren, im 2017. Da haben wir vor bald 3 Jahren haben wir ein Verfahren gehabt vor Obergericht.
Obergericht in
Kanton Zürich.
Kanton Zürich.
Wo Strafe, ziemlich horrend, hohe Strafe ausgesprochen hat. Da dagegen sind wir ans Bundesgericht gegangen. Das Bundesgericht hat dann das Urteil vom Obergericht aufgehoben. Unter anderem mit der Begründung, dass das Obergericht mit keinem Wort, was auch typisch ist für die Situation im Kanton Zürich und man kann auch sagen in der Schweiz, weil das Obergericht mit keinem Wort auf die Haftbedingungen eingegangen ist, wo wir schon als Folter und als unmenschlich, oder wie man es auch nennen will, also menschenrechtswidrig auf jeden Fall, denunziert haben, und zwar mit Gutachten, die wir selber beizogen haben, auch international, besonders Beauftragte von der UNO für Folter hat sich geäussert, Psychiater hier in der Schweiz. Also wir sind gut dokumentiert gewesen, und das Obergericht hat sich einfach hinweggesetzt über die Gutachten, und das Bundesgericht hat dort das korrigiert, und es geht darum, es geht also nicht nur um die Haftbedingungen, sondern ob die Haftbedingungen eben einen Einfluss gehabt haben auf das Verhalten, wo man ihm, Brian, vorwerfen tut, in dieser Beschwiss im 2017. Mhm. Das Verfahren ist schlummert vor sich hin, wobei man muss sagen, das stimmt nicht ganz, das Obergericht hat dann schlussendlich vor einem Jahr ein Gutachten beim Professor Jonas Weber von der Universität Bern in Auftrag gegeben.
Über das reden wir nachher okay. Sehr gerne. Sehr gerne. Ja. Ich will nur noch schnell den Punkt fertig machen. Sie haben angefangen, das ist der eine.
Das ist das eine Verfahren und ich komme davon aus, dass das ungefähr in einem halben Jahr bis in einem Jahr wahrscheinlich eher vor Obergericht dann weitergeführt wird. Das andere Verfahren ist das Urteil vom Bezirksgericht Dielstorf, das im November ergangen ist, letztes Jahr. und wo der Brian dann am Schluss von dem Verfahren aus der Haft entlassen worden ist. Das Verfahren betrifft angebliche strafbare Handlungen, die der Brian so gemacht hat, während diesen 3,5 Jahren, wo er total isoliert war gegenüber Beamten. Es sind 30 Vorwürfe oder 32, die da im Raum sind. Und die werden gegen das Urteil haben wir Berufung erklärt. Mhm. Und das wird irgendwann in 1-2 Jahren ebenfalls vom Obergericht behandelt werden, die Berufung. Ich gehe davon aus, oder wir gehen davon aus, dass die zwei Verfahren zusammengelegt werden und dann zusammen verhandelt werden.
Das heisst, die 1-2 Jahre ist es dann abgeschlossen und vorbei? Oder was?
In 1-2 Jahren kann man mit dem Urteil vom Obergericht rechnen. Dann kann man ans Bundesgericht gehen mit dem, mit dem Urteil. Und dann kann das Bundesgericht das wieder aufheben. Also das kann noch eine Zeit gehen, wo wir uns trotz meinem hohen Alter wieder werden sehen. Aber vielleicht wird das Obergericht endlich Vernunft annehmen und ein Urteil fällen, wo wir akzeptieren können. Ich fürchte aber nicht.
Aber ja. Potenziell noch mehrere Jahre.
Und man muss noch sagen, auch wenn jetzt würde das Obergericht Vernunft annehmen, in eurem Sinn, sage ich mal, und das Urteil fällen, das ihr zwei würdet akzeptieren, haben
nur das kann Vernunft sein.
Dann haben wir noch die Staatsanwaltschaft. Also dann ist es auch noch nicht fertig. Die können es auch weiterziehen. Also, richtig. Ich glaube, die Chance, dass ihr zwei noch länger werden miteinander zu tun haben, ist relativ gross.
Ja, vielleicht ergänzend danke für den Hinweis auf den Staatsanwalt. Der hat natürlich das Urteil von Dielstorf auch angefochten, weil ihm die Strafe zu tief ist. Mhm. Aber das war auch zu erwarten, nachdem er von Dielstorf eine Strafe von 8 oder 9 Jahren beantragt hat. Aber ich bin relativ optimistisch.
Also, wie würden Sie die Wahrscheinlichkeit einschätzen, dass der Brian Keller nochmal ins Gefängnis müsste?
Also, das kann ich nicht sagen, aber ich wiederhole, ich bin relativ optimistisch, vor allem auch dank dem Gutachten, aber nicht nur, dass der Brian, also ich wollte es natürlich da nicht behaftet werden, aber ich bin relativ optimistisch, dass der Brian nicht mehr in den Knast gehen muss.
Jetzt reden wir über das dicke Bündel Papier, ein Gutachten. Was ist das für ein Gutachten? Wer hat das in Auftrag gegeben? Und was steht drin?
Eben, wie ich vorher gesagt habe, also, wir haben Privatgutachten eingereicht, im 2001 beim Obergericht. Die haben sich einfach darüber hinweggesetzt. Mit keinem Wort das gewürdigt und dann gegen den Entscheid sind wir ans Bundesgericht. Das Bundesgericht hat dann gesagt, Moment, so geht's nicht. Auch wenn das Privatgutachten sind, muss sich das Gericht mit dem, was dort drin steht und was wir vorgetragen haben, auseinandersetzen. Und das hat dann das Obergericht dazu veranlasst, ein Gutachten über alle die Fragen, Haftbedingungen in den letzten 3,5 Jahren in der Böschweiss, plus die Haftbedingungen, die der Brian über sich hat müssen, der Gala, seit dem 11. Altersjahr, die zu untersuchen unter menschenrechtlichen Gesichtspunkten. Und für das haben sie ein Gutachten genommen, Professor Strafrecht in Bern. Also das Gutachten ist jetzt ein amtlich angeordnet, gerichtlich angeordnetes Gutachten und damit auch vom Staatsanwalt, auch vom Richter nicht mehr wirklich seriös in Frage stellen. Und das Gutachten, das bestätigt alles, fast alles, zum Teil ein bisschen nuancierter, aber im Grundsatz all das, was unsere Privatgutachter gesagt haben und was wir vor Obergericht vertreten haben, nämlich, dass die Haftbedingungen schon ab dem 10. Altersjahr, 11. Altersjahr unter der Kinderschutzkonvention von der UNO nicht konform gewesen sind, nicht rechtens gewesen sind, viel zu viel Isolationshaft, viel zu viel Einzelhaft und ständig wieder von einem Knast in den anderen oder von einer geschlossenen Institution in eine andere verleiht worden ist. Und dann, dass die Haftbedingungen, von denen wir vorher geredet haben, die 3,5 Jahre, klar nicht menschenrechtskonform gewesen sind. Also, wie ich vorher schon gesagt habe, nicht menschenrechtskonform Folter, sage ich jetzt, aber letztendlich fällt es natürlich auch und der Folter. Und das Gutachten redet auch vom Rassismus, vom Rassismusvorwurf, den wir oben haben, den er eher als wahrscheinlich angeschaut hat. Da gibt es natürlich keinen Beleg, weil die Aufseher bestreiten natürlich alle die Vorwürfe. Aber der Braun hat ein sehr detailliertes Tagebuch geführt, jahrelang, und dort sind die drin. Und dass er einfach alles frei erfunden hat, ist nun ziemlich unwahrscheinlich. Oder?
Korrekt, ja.
Und dann, danke. Und dann, der weitere Punkt, die medizinische Versorgung. Dort gibt es im Übrigen auch eine Strafanzeige, die eingereicht worden ist von uns, dass der ärztliche Dienst von der Strafanstalt Böschwies die medizinische Versorgung total vernachlässigt hat. Man muss sich das einmal vorstellen. Ärzte, wo ein Patient, was er ja auch war im Gefängnis, er war Insasse, aber ein Patient, nur durch die Lücke, die sogenannte Fresslücke, also in der Zellentür gibt es so eine Lücke in der Mitte, wo das Essen hineingegeben wird, und das nennt man Fresslücke im Fachjargon.
Kennt man aus dem Film.
Genau. Und die Ärzte haben ihn, glaube ich, ausnahmslos, muss mich korrigieren, aber ich glaube, ausnahmslos, nur durch die Lücke behandelt. Ebenfalls wird das vom Gutachter beanstandet, und das ist, wie gesagt, auch noch Gegenstand von einer Strafanzeige gegen die behandelnden Ärzte.
Vielleicht, was das betrifft, ich habe ja einen kurzen Blick werfen auf die über 200 Seiten. Du hast mir sie schnell gezeigt, es sind ja brandneu, das Gutachten. Und was der Jonas Weber, der Gutachter, auch noch feststellt, ist, dass ein Mensch mit dieser Geschichte wie der Brian Keller in dieser außerordentlichen, rigiden Einzelhaft eigentlich einen besonderen Anspruch hätte auf eine besonders intensive medizinische Betreuung und vor allem auf eine unabhängige medizinische Betreuung. Das habe ich da jetzt eigentlich das erste Mal gelesen. Ja.
Also einerseits ist ein sogenannter vulnerabler Insasse. Das wegen seiner Vorgeschichte, seit dem 11. Altersjahr immer wieder eingesperrt. Dann die bekannten Vorfälle, die 7-Punkte-Fixierung während 7 Tagen im... 13 Tage, danke, in der psychiatrischen Klinik von der Universität Zürich. Und dann die Behandlung im Bezirksgericht Pfäffiken, wo er tagelang am Boden hat müssen liegen, ohne irgendwelche Matratzen und ohne Kleider und so weiter, oder? Also er ist ein vulnerabler Insass, der umso mehr müsste korrekt behandelt werden. Und, was du gesagt hast jetzt mit, dass eben, dass man auch hätte müssen von der Strafanstalt aus, vom ärztlichen Dienst aus, unabhängige Ärzte von aussen beiziehen, weil die Ärzte von innen, die gehören ja zum Gefängniswesen, oder? Denen geht eigentlich jegliche Unabhängigkeit, vor allem nach so einer langen Zeit, ab.
Also da können wir ja mal den Brian noch fragen. Also ich habe das gelesen in gewissen Berichten, dass du auch am Schluss kein Vertrauen mehr gehabt hast in die Anstaltsärzte. Wie ist denn das gekommen? Was hast du für Beziehung zu diesen Gefängnisärzten?
Wie gesagt, ich habe immer über Schmerzen geklagt. Ich habe immer auf einer Matte geschlafen. Und dann habe ich immer nur Profil gegeben. Und einmal hat ein Beamter meinen Arm umgedreht. Und dann ist das da etwas knackt, so klack, dann habe ich meinen Arm nicht bewegen. Und dann nur eine Cortisonspritze durch die Klappe gegeben. Ja. Immer so drei Sachen. Natürlich habe ich nie zu mir reinkommen, habe mich nie anlangen. Nur einmal, als ich zum Beispiel reingekommen bin, ist mit der Spezialeinheit von der Polizei Diamant, haben sie sich einmal anschauen oder so. Aber die sind ja eigentlich nie dort gewesen. So ist das. Ich habe kein Vertrauen in die Ärzte gehabt, wie gesagt. Normal nicht. Ich habe kein Vertrauen in das System gehabt. Ich habe das nicht verstanden. Ich muss mir mal vorstellen, man sagt, ich kann die nicht rauslassen, ich Wiederholungsfall und man schickt mich in Beschwies zurück, wo all meine angeblichen Anzeigen, Straftaten passiert sind. Also, wenn die mich jetzt verarschen. Das sind dann Leute, die ich alle Verfahren offen habe. Das hat für mich nie Sinn gemacht.
Und ist für dich ist eine wesentliche Verbesserung gewesen, als du aus der Böschweiss rausgekommen bist? Du bist ja in ein anderes Gefängnis gekommen. Ich meine, es ist auch nicht gerade lustig und einfach, ins alte Bezirksgefängnis Zürich. Aber das ist für dich eine riesige Verbesserung gewesen? Ja. Oder nicht?
Doch, doch. Nein, nein. Es hat auch viel bessere Beamte gehabt. Die anderen per Schweiz haben sich immer dominieren, die können nie, die haben sich krass sind, rassistisch sein. Und das ist natürlich, ich kann zusammenzüglich gefallen. Und die anderen haben wirklich auch sich die erklärt, warum das so ist, sind menschlicher gewesen. Und das hat viel erklärt. Und du musst einem Menschen erklären, warum. Wenn du es nicht verstehst, dann, weißt du, ich meine, red mit einem Menschen, das ist alles einfacher. Und wie gesagt, der Gefängnisdirektor war auch korrekt. Wir haben versucht, das, was da drinnen möglich ist, natürlich ist leider nicht alles möglich im Gefängnis, aber hat geschaut, dass ich ein bisschen Sport machen kann. Und wenn es mir nicht gut geht, mal eine Stunde mehr auf dem Hof oben kann laufen oder so und mich austoben. Das hat mit so kleinen Sachen so viel gemacht, 1,8 Millionen zu allem.
für den Spezialhof.
Ja.
Was eigentlich wirklich komisch ist, dass eben in der Schweiz ist immer Spezialgruppe Diamant vor der Zelle gestanden. Ich weiß nicht, 6 Leute oder ich weiß nicht wie viel. Oder?
Nein, Diamant ist noch gekommen, zur Versetzung und so.
Aber nicht für den Hofgang, nein.
Sie haben einfach Delta-Teams geholt, sie haben Securitas geholt, Delta. Irgendwann, ich glaube, sie sind Beamte geworden, ich weiß auch nicht. So lange sind sie jetzt ein ganzes Team geholt. Die haben eben, wie gesagt, mehr Leute angestellt, viel Geld verschwendet für nichts. Und Zellenumbau, 3,8 Millionen. Also, das ist ja nicht meine.
Und im Gefängnis Zürich ist es ja dann plötzlich in einer ganz normalen Zelle gegangen. Genau. Keine 6 Leute mehr vor der Zelle, nicht mehr Hände und Füße gefesselt. Dort hat es ja von einem Tag auf den anderen funktioniert.
Ich bin 3,5 Jahre alleine und am gleichen Tag in den Gruppenvollzug gegangen. Ja, ich habe mich gefragt, geht das für dich? Kommst du klar mit anderen Leuten jetzt? Ist doch kein Problem, versuchen wir es. Und es hat funktioniert. Man muss Mut haben. Der ist nicht so. Die anderen denken, wenn er mit unteren Leuten geht, ich weiß auch nicht. Oder haben sie das immer so viele darstellen? Keine Ahnung, ich glaube ihr das.
Aber haben sie in der Schweiz Angst gehabt vor dir?
Sie behaupten, ja. Ja, aber sie sind immer provoziert, mich unterdrückt und ja.
Also ich kann da ergänzend etwas sagen. Also ich gehe klar davon aus, aber das habe ich vielleicht da jetzt nicht bewiesen, aber ich gehe schon davon aus, dass die Absicht war, den Brain zu brechen, dass die Haftbedingungen...
100%.
Ihn zu brechen. Und immer begründet ist die menschenunwürdige, menschenrechtswidrige Behandlung von Brian ist begründet worden, er sei unglaublich gefährlich. Wir müssen die Aufseher von ihm schützen und alle Mitgefangenen. Und wir werden, glaube ich, nachher noch über die Medien reden, oder? Vielleicht aber einfach, wo dann der Druck auf die Justizdirektion durch die Medien, wo wir die Haftbedingungen denunziert haben, und wo der Druck durch das Bundesgericht, wo mehrmals gesagt hat, die Haftbedingungen sind grenzwertig. Das Bundesgericht hat sich ja nicht durchringen zu sagen, das sind menschenrechtswidrig. Das werden sie dann irgendwann auch noch müssen feststellen, und sonst gehen wir auf Straßburg. Aber das werden sie müssen feststellen, gestützt auf das Gutachten. Wo dann der Druck, aber auch vom Bundesgericht, dass die Haftbedingungen grenzwertig sind, der Druck durch die Öffentlichkeit, durch die Medien, und dort sind wir den Medien immer sehr dankbar gewesen, wo der Druck zu gross geworden ist, haben sie dann den Brian, also die Justizdirektion, quasi von einem Tag auf den anderen, haben sie eben, wie du vorher gesagt hast, und du gesagt hast, in den offenen Vollzug vom Bezirksgefängnis Zürich verlegt. Und dort ist es super gegangen.
Also Medien,
ein Beamter hat das auch gesagt am Anfang, wir werden dich brechen, wir werden dich erziehen, wir werden dir zeigen, was er hat. Das war immer ein Machtspiel für die auch gewesen, leider. Und dann habe ich ihm gesagt, ich bin bereit, einen mein Leben lassen, aber ich werde das niemals schaffen.
Du hast dich nicht brechen lassen?
Nein, das will ich nicht akzeptieren. Nie im Leben. Und das ist, ein Staat muss mich sozialisieren und nicht will ich kaputt machen, damit ich nachher noch größere Schäden rauskomme. Weißt du, ich meine, das kann nicht das Ziel sein von der Justiz. Eigentlich hätte ich Urlaub geben, mich wieder an die Öffentlichkeit gewöhnen, mich wieder mit meiner Familie besuchen, in meinem Raum und so weiter und so fort. So viele Sachen, die ganz einfach sind, die jeder andere auch hat. Aber die haben unbedingt wollen, dass ich kaputt gehe und denke, hey, wir werden dir zeigen. Die wollen, dass ich nicht mehr weiss, wo unten und oben ist. Und das ist eigentlich sehr schlimm.
Der Psychiater, Dr. Ralf Binswanger, unser Gutachten gemacht hat, geschrieben ist im Gutachten, wenn die Vorwürfe zutreffen würden, die da kolportiert werden, beziehungsweise Gegenstand sind von denen, von dem Strafverfahren, die Vorwürfe betreffend Angriff auf Aufseher, wenn die zutreffen würden, dann müssen wir von einer höchst gesunden Reaktion von Brian auf die Haftbedingungen reden. Also nicht nur eine Notwehr, Notstandsreaktion, sondern eine gesunde, psychisch gesunde Reaktion gegen die Haftbedingungen.
Also sie haben nicht stattgefunden, aber selbst wenn sie stattgefunden hätten, genau. Das ist... Ja.
Also der Staatsanwalt sagt, sie hätten stattgefunden, die Übergriffe vom Brau, dass der Brian reagiert hat auf die Haftsituation, sagen wir es mal neutral, oder? Aber das Interessante ist, der Binswanger sagt ja, es ist ums Überleben gegangen. Ja. Also mit dem Aufbegehren, also Brian hat aufbegehrt in der Böschweiss, in der Einzelhaft. Und das ist aber eine Möglichkeit gewesen, die Haft zu überleben und nicht noch mehr psychische Schäden vorzutragen, wenn ich das so salopp zusammenfassen kann.
Sofern die Vorwürfe sich so abgespielt haben, wie es behauptet ist, was zum grössten Teil unser Sitz bestritten ist.
Ja, wie gesagt, der Staatsanwalt hat viel erfunden, viel Fantasie. Ich bin mit Fuß- und Handschellen gesehen. Er sagt, ja, versucht die schwere Körperverletzung, versucht das, versucht jemanden umbringen. Ich sage, so, ich bin diese 7 Beamte, ich bin mit Fuß und Handschellen, aber was soll ich gross machen? Die Schutzmotoren, wie soll so Sachen funktionieren?
Was passiert jetzt mit dem neuen Gutachten? Was für einen Einfluss hat das auf den Weiterverlauf des Verfahrens?
Also das hat, aus meiner Sicht hat das sehr einen grossen Einfluss, weil das Obergericht muss nicht nur noch mal über Bücher gehen bezüglich dieser konkreten Vorwürfe, sondern müssen die Vorwürfe, wenn sie sie als gegeben anschauen, tun, also davon ausgehen, dass die Vorwürfe stimmen, müssen die unter dem Aspekt, dass die Haftbedingungen menschenrechtswidrig waren, Folter waren, müssen sie es neu einordnen. Entweder indem sie unsere anwaltliche These akzeptieren, dass er sich in einem Notstand befunden hat, oder indem sie die Strafe ganz massiv reduzieren tun.
An dieser Stelle, vielleicht noch mal eine Erinnerung, Sie haben die Möglichkeit, zum Fragen eingeben. Die kommen dann zu der Vivian Kuster. Und an dieser Stelle vielleicht mal eine Frage an dich, Vivian, was bis jetzt schon zusammengekommen ist.
Also es sind schon sehr, sehr viele Fragen reingekommen. Eine Frage, die mich besonders auch berührt hat, ist eine Frage von Insassen von der Pöschwies, wo über eine Sozialarbeiterin die Frage quasi an dich richtet. Und zwar, was hat dir geholfen, die Zeit, vor allem auch in der Isolationshaft, durchzustehen? Was für Strategien hast du gehabt oder was würdest du anderen Menschen, die das erleben, wie empfehlen als Strategie?
Ich kann irgendwie wie alles loslassen. Mir ist irgendwie alles egal geworden. Ob das richtig ist, weiß nicht. Und ich habe meine Familie und meinen Glauben. Ja.
Zweite Frage, die an das anknüpft, ist, ob du heute Wut empfindest noch zu dieser ganzen Situation? Oder ob du das auch hast können loslassen oder verarbeiten?
Nein, ich kann natürlich. Ich bin schon ruhiger geworden als in Knast. Das ist ganz klar. Und natürlich, man hat immer noch Wut. Wut ist eine Art von Schmerz. Der Schmerz ist immer noch, wie gesagt, man hat Wut ist. Ja, man kommt zuerst Wut, nachher kommt man ein Hass über. Ja, das ist schon eine Art von Trauerbewältigung, keine Ahnung, ich weiß auch nicht. So ist mein Weg. Ich war nicht mehr zu stolz gewesen, zum Weinen.
Eine Frage ist, schließt als Haftregime insgesamt an, die ist vermutlich eher an Beni Rombe und an Brigitte Hürlimann gerichtet. Ist das Haftregime ein Einzelfall oder gibt es Vergleichbares in der Schweiz?
Es hat früher viel mehr gegeben, wie heute. Heute ist es, also ehrlich gesagt, ich weiss, es gibt heute auf jeden Fall Gefangene, die unter ähnlichen Bedingungen gehalten werden, sage ich jetzt. Oder? Aber es ist schon eher eine Ausnahme. Und wir haben versucht, kürzlich ein bisschen mehr Material hinzukommen, was andere Gefangene anbelangt.
die auch derart isoliert werden. Also es gibt solche, aber wir haben zu wenig Material, um das zu belegen. Und ich weiss auch von einer Journalistin von der WOZ, die versucht hat, darüber zu recherchieren und glaube ich, nicht sehr viel weitergekommen ist.
Wieso nicht?
Die Anwälte sind halt Anwältinnen und Anwälte sind halt oft auch ein bisschen Individualisten und haben ihre eigenen Fälle und sind nicht so bereit, mit Journalisten zu reden. Das ist, glaube ich, der Hauptgrund. Und Statistik gibt es offiziell nicht darüber. Und schon gar keine Informationen.
Ja, also wir Journalistinnen könnten natürlich nachfragen. Also, wir haben die Frage auch schon gestellt, nicht so systematisch vielleicht, aber ich weiss, ich habe mit dem Zürcher Justizvollzug auch schon über das geredet. Also wie ich habe immer gesagt, für mich ist die Situation von Brian in der Schweiz die 3,5 Jahre in dieser Isolationshaft singulär. Also wenn man sieht, um was für ein Delikt das geht, dass Brian ist kein Mörder und kein Vergewaltiger, das muss man auch mal sehen, um was für Delikt stehen da im Raum. Und dann auch der ganze Umgang mit dem verweigerten Hofgang, zum Teil tagelang und am Wochenende mit Händen und Füßen gefesselt sind. Und was ich vom Justizvollzug ab und zu gehört habe, ist ja, dass es gäbe auf der einen Seite psychisch schwer gestörte Insassen, die wollen allein sein, die gar nicht wollen mit anderen Menschen zusammen sein. Das hört man ab und zu. Oder, ja, aber das ist jemand als so, gefährlich. Bei Brian haben sie immer gesagt, er ist gefährlich für die Mitarbeiter. Und dass ich das bei einem anderen Insassen so gehört hätte, dünkt mich jetzt schon ziemlich einzigartig. Es gibt noch einen anderen Fall von einer Frau, die seit über 20 Jahren in Hindelbank inhaftiert ist. Und die Frau besuche ich auch regelmäßig. Und sie hat mir auch immer gesagt, sie hat ähnliche Haftbedingungen erlebt wie der Brian. Aber die Frau hat zwei Morde begangen und eine dritte Frau fast umgebracht. Das ist eine andere Ausgangslage und auch also mit einer klaren psychischen Störung verbunden. Aber ich habe es eigentlich immer als eine recht singuläre Angelegenheit angeschaut, wie man mit dem Brian umgeht.
Aber vielleicht ein Wort. Also das Delikt, das man jemandem vorwerfen tut, kann nie solche Haftbedingungen rechtfertigen. Also die Menschenwürde ist unantastbar. Unabhängig vom Delikt. Also auch eine dreifache oder zweifache Mörderin, also da die Parkhaus, der Parkhausfall, das ist, wo du ansprichst, rechtfertigt solche Haftbedingungen nicht. Das muss man einfach sagen. Die Menschenwürde ist nicht antastbar. Das ist eines der wichtigsten theoretischen Rechtsgüter, die wir haben, weil sie wird ständig angegriffen, oder? Aber das ist schon wichtig. Und dann vielleicht noch ein Punkt. In den 70er, 80er Jahren hat es natürlich mehr Gefangene gehabt, wie heute, wo ähnliche Haftbedingungen ähnliche, nicht, dass es ist kein Fall vergleichbar, hat es aber eindeutig mehr solche Fälle gehabt. Also da habe ich verschiedenste Frauen und Männer verteidigt, die dem Regime ähnlichen Regime unterstützt.
In der Schweiz? Totale
Isolation.
Ist es in der Schweiz gewesen oder in Deutschland? Oder?
Nein, in der Schweiz. Peter Krause, Claudia Bislin.
Das sind die RAF.
Bekanntesten sind nicht RAF, aber sind politische Gefangene gewesen. Ja.
Und was ich dazu auch noch will sagen ist, ich war ja 3,5 Jahre im Bunker, gewesen, aber ich war auch normal SCI-Sicherheitsabteilung gewesen. Mehrere Monate, auch ein Jahr. Und dort hat es auch Leute gegeben, die, eben, wie gesagt, viele Leute, die eigentlich mehr Hilfe brauchen, dass sie einfach in Einzelhaft sind. Einer hat mir mal gesagt, ich rede mit meinen Füßen, mir geht es nicht gut. Starke Männer sind ihnen gebrochen und dann anfangen zu weinen in der Nacht und so. Wie gesagt, ja, es gibt viele Leute in Einzelhaft, die nur in Einzelhaft sind. Aber nicht so übertrieben, wie ich das gesehen habe.
Es ist bei den Einsendungen quasi von den Fragen auch ganz viel Wünsche an dich, also gute Wünsche an dich gerichtet worden. Dass es, die Menschen wünschen dir eigentlich einfach ganz viel Erfolg auf deinem weiteren Weg.
Danke vielmals.
Eine Frage ist gekommen, was glaubst du, wenn in deiner Geschichte ist der Moment gewesen, wo du selber zum ersten Mal das Gefühl gehabt hast, das ist so unfair. Das ist ein unfairer Moment, und also, wo du das wie auch selber realisiert hast für dich.
Schon als Kind, als ich eingesperrt wurde, habe ich das gecheckt. Und dann habe ich das System ein bisschen angefangen, Wut zu bekommen. Das Hass und so Wut. Weil ich bin Kind, weißt du? Ich bin einmal zum Beispiel in Kaserne gelandet, als kleines Kind. Man hat unschuldig gesagt, ich habe etwas anzünden, wo das nachher rausgekommen ist, dass es nicht so war. Ich war in der Kaserne, ich war so 10, 11. Und dann frage ich den Polizisten, für mich war es mega schlimm. Ich so, ey, wie lange muss ich da bleiben? Er sagt, sicher einen Monat. Das stimmt zwar nicht. Aber ich so, wie kann ich mir das so einem kleinen Kind können sagen, das so jung ist? Und da habe ich geweint und die Tür in der Lage voll mit Wut, ich weiß noch. Und so habe ich immer mehr Wut aufs System und so auf die, nachher, wenn du im Gefängnis bist, du bist auch in einer parallelen Gesellschaft drin. Du denkst, ja, die sind die, wir sind die Guten, die sind die Schlechten. Ja, du bekommst schon noch mehr, wenn etwas passiert, wir tun das untereinander klären, der Staat ist nicht mehr mit uns und so. Die werden uns sowieso noch schlechter. Das wird eigentlich alles verschlimmern, ja.
Gibt es in diesem Fall noch Hoffnung auf so etwas wie Gerechtigkeit?
Wie gesagt, mit den Jahren kann mir niemand mehr geben. Die besten Jahre ist in den Knast gehockt. Weißt du, ich meine, du hast den Jungen, aber was, mein Schicksal akzeptieren, was das machen, du musst auch das Beste daraus machen, mehr kann man nicht machen. Gerechtigkeit in dieser Welt, schwieriges Wort, ja.
Also Gerechtigkeit haust in einem Stock höher als die Justiz, hat er mal, glaube ich, der Dürrmann gesagt, oder? Die ist bei der Justiz nicht zu finden, die Gerechtigkeit.
Es sind auch mehrere Fragen reingekommen zum Kontext. Wie schafft man das jetzt in dieser Zeit, oder wie schaffst du das jetzt in der Zeit nach dem Gefängnis, emotional, psychisch auszugleichen, das zu überwinden? Ist das der Sport? Das hat Folgen, genau, sind das Therapien? Ist das Familie? Wie schafft man das?
Eben die Sachen, ja. Sport, Religion, Familie, das hilft mir. Ganz einfach. Aber jeder Mensch ist anders und ich musste mit dem klarkommen. Ja.
Es sind auch ganz so praktische Fragen reingekommen. Also, hast du eine Schule abschliessen können?
Nein, ich habe eine Schule
abschliessen. Möchtest du das noch? Wie sieht deine Zukunft in diesem Kontext?
Ich hätte gerne mehr Schule gemacht, aber ich habe nicht mal Primar abgeschlossen.
Wie schaust du auf deinen Anwalt? Also wir haben jetzt mitbekommen, wie er deinen Fall schildert, aber wie schaust du auf ihn?
Ja, das sind wir. Nein. Er ist ein guter Anwalt, cooler Anwalt, kann gut reden. Das habe ich gerade heute gemerkt. Wow.
Das habe ich von dir gelernt.
Alle meine Anwälte haben sich für mich eingesetzt, wirklich. Viel Arbeit im Hintergrund. Wir hatten oft Diskussionen gehabt, nicht ausdrücklich im Gefängnis miteinander. Aber sie haben sich wirklich Gas gegeben. Wirklich. Das ist nicht einfach. Man muss gegen einen Goliath, die Justiz, musst du wirklich immer dranbleiben. Jahre vergönnt und du wirst, es sind schon Jahre an dem Prozess.
Ich möchte da noch schnell einhaken bei der Frage nach dem Anwalt. Sie sind ja nur Teil von einem Anwaltsteam. Das genau. Sind insgesamt 3 Leute in diesem Anwaltsteam. Wie ist das zustande gekommen? Wie haben Sie sich gefunden und zusammengesetzt?
Ja, das ist sehr wichtig, was Sie sagen. Also, wir waren das Dritte gewesen. Also, zuerst war ein Anwalt gewesen, der Thomas Hüsemann. Und der Philipp Stolkin und ich sind dann vor dem Obergerichtsverfahren im Winter 2001 sind wir angefragt worden vom Brian, respektive dem Vater, ob wir uns mitverteidigen würden. Das haben wir dann abgesprochen mit dem Thomas Hüsemann. Und dann haben wir uns zusammengerauft, was eigentlich gar nicht so schwierig war, weil wir uns schon gekannt haben, und haben gemeinsam die Verteidigung aufgebaut. Also wir sind quasi kollektivmäßig vorgegangen. Wir haben Strategie miteinander diskutiert und bestimmt und alle taktischen Schritte auch. Also es ist für mich jetzt eine super Erfahrung gewesen, wo man leider viel zu wenig macht, weil man ist natürlich immer besser, wenn man das Zweite oder das Dritte oder das Vierte ist.
Sie haben alles zusammen besprochen? Sie haben sich nicht aufgeteilt nach Spezialgebiet? Oder?
Nein, wir haben gewisse Sachen natürlich Spezialgebiet delegiert. Mhm. Aber was wir machen, das haben wir alles zusammen besprochen. In unzähligen Zoom-Sitzungen, Telefonsitzungen und. Es war anstrengend. Aber es ist eine super Erfahrung. Also jeder Strafverteidiger und jede Strafverteidigerin wird Ihnen sagen, dass sobald wir zwei sind, sind wir schon mal stärker. Erstens mal sind wir gescheiter, das Zweite. Und zweitens, wenn wir vor Gericht auftreten tun. Oder? Wenn Sie vor Gericht sind, haben Sie drei Richter, Richterinnen und zwei Gerichtsschreiber und so. Das ist schon mal die Übermacht und da hocken Sie noch höher, oder? Und Sie sind mit dem sogenannten Anklagten, sind Sie da allein, das Zweite, oder? Wenn zwei Anwälte sind, drei Anwältinnen, dann haben Sie automatisch mehr Power. Mhm.
Sonst sind Sie ein allein, Sie sind ja schon lange Strafverteidiger, prominente Fälle, RAF-Mitglieder, die Sie verteidigt haben, Andreas Stauffacher, Marco Gamenisch, der sogenannte Ökoterrorist, Ausbrecherkönig Walter Stürm. Jetzt zuerst mal in einem Team, oder das haben Sie
so? Nein, also bei dem sogenannten Bruntrutter-Terroristenprozess Gabriele Kröcher und Christian Möller, 70er Jahre, Rote Armee-Fraktion, sind wir vier Anwälte gewesen. Und das war auch eine gute Erfahrung gewesen, auch wenn es schwieriger war, ja.
Also sind Sie immer gleicher Meinung oder gibt es da dann auch innerhalb des Anwaltsteams, jetzt auch gerade in diesem Fall, gibt es da manchmal auch Konflikte?
Ja, klar gibt es.
In welchen Fällen?
Ja, klar gibt es Konflikte. Konflikte nicht, aber es gibt verschiedene Meinungen und da muss man sie ausdiskutieren. Ja. Wo, sage ich Ihnen jetzt nicht, aber, aber das gibt es natürlich, klar. Das ist ja natürlich auch das Bereichernde. Es ist zum Teil ein bisschen anstrengende, aber es ist auch das Bereichernde, weil man natürlich sich dann. Es geht nicht nur ums Zusammenraufen, sondern es geht um die Argumente austauschen, oder? Das ist wichtig.
Ich habe selten mit Anwälten zu tun, aber wenn ich glaube, weiss, ist Anwälte sind teuer.
Extrem, ja.
Wer zahlt das alles?
Ja. Nein.
Ich nicht.
Nein, also ich weiss, es ist ja so offenes Geheimnis. Also der eine Anwalt, Thomas Wiesmann, ist amtlicher Verteidiger gewesen. Der war vom Staatsanwalt und Philipp Stolkin und ich haben das ohne Honorar gemacht.
Aber darf ich da noch nachhaken? Habt ihr eine Chance, also wenn ich jetzt obsiegt vor Gericht, könnt ihr dann gleich noch eine Honorarnote einreichen, wo dann der Staat etwas übernimmt? Also besteht die Chance noch?
Ja, es ist kein Geheimnis. In Straßburg sind wir ja mit zwei Beschwerden vorstellig geworden. Und in einer Beschwerde verlangen wir Geld. Um es dann zugesprochen zu bekommen, ist eine andere Frage. Aber grundsätzlich, bis dann Straßburg entscheidet, geht es dann in meinen Nachlass.
Auch noch mal ein bis zwei Jahre.
Also wir können, glaube ich, noch 2 Stunden wieder diskutiert, es sind wirklich so viele Fragen reingekommen. Eine, die ich auch noch interessant gefunden habe, du bist Carlos genannt worden in dem Film von Hans-Peter Bähni beim SRF. Was hat das Pseudonym etwas mit dir gemacht? Oder wärst du lieber gerade von Anfang an einfach der Brian Keller gewesen?
Nein, ich bin irgendwann gegangen. Ich hatte eine Nase voll von dem Carlos. Ja, immer Carlos. Mutter Basilie. Ich so, nein, ich komme von Kamerun. Ich bin nicht Carlos. Ich bin Brian. Und so habe ich das irgendwann gesagt, ich kann den Namen wirklich nicht gerne Castro. Man kann auch Leute auf der Straße sehen, Carlos und so.
Also sie sprechen dich immer noch als Carlos?
Nein, aber dazu mal. Auch wenn ich im Balkan mich Leute kenne und auch Leute, wo ich aufgewachsen bin, dann mir dann Zeit, ich glaube das, als mir. Dann denke ich, ich kann nicht, wie dann jeden Tag hängt. Aber dann wirklich denke ich, heiße Carlos. Ja.
Es hat neben dem Hans-Peter Bähni noch andere Personen gegeben, die deine Laufbahn geprägt haben. Unter anderem hat sich der Thomas Mannhardt bei dir entschuldigt. Der ist
Amtschef. Amtschef. Also Chef. Genau. Bähni ist es korrekt. Der Chef vom Amt für Justizvollzug.
Genau. Er hat sich bei dir entschuldigt. Und eine Frage ist reingekommen, was hat das für dich etwas bedeutet, dass die Entschuldigung gekommen ist? Oder?
Ich war das mal im Gefängnis. Ich habe das durch den Fernsehen erfahren. Natürlich ist es eine schöne Geste, aber natürlich, wie gesagt, das macht es gar nicht weg. Aber natürlich, wenn man sie sieht und sagt, hey, das ist korrekt, ist immer gut. Im Nachhinein ist man immer schlau, oder?
Also
aber natürlich kann man das nicht, weißt du, ich meine, es macht nicht den Schmerz wieder gut. Das Erlebte bleibt.
Was wir vielleicht auch noch erwähnen müssen, der Thomas Mannhardt sitzt da im Publikum, er ist dabei. Also er hat gefragt, ob das für dich in Ordnung ist, dass er zulässt bei diesem Gespräch. Und ihr habt euch heute zum ersten Mal die Hand gegeben. Ist das richtig?
Korrekt, ja. Stimmt.
Ist dir das schwer gefallen?
Nicht so schwer, aber es war auch ein bisschen komisch, ja. Sag ehrlich. Aber kein Problem.
Eine Frage hat eine Hörerin vom Podcast gehabt, die nach dem Podcast die Frage eingereicht hat. Was würdest du dir wünschen, was könnten Menschen machen für Menschen, die eben so eine Geschichte wie du erleben? Also nicht Menschen, die in einer politischen Position sind, sondern Menschen, die da drin sitzen.
Keine Ahnung. Was ich aber so mir auffalle, ist, im Gefängnis sind viele Opfer. So viele Leute, die eigentlich mehr Hilfe brauchen, dass man sie wegspürt. Weißt du, ich meine, so, ich habe das schon ein paar Mal gedacht. Das sind alles so eigentlich arme Leute, Leute, die viel mehr Hilfe brauchen, dass man sie einfach in den Knast sperrt, leider. Alle haben harte Schicksale, ja, viele haben dann auch geredet, haben mir ab und zu erzählt. Keine Ahnung, ich weiß nicht, ich bin auch kein, ich kann nur, ich bin ich selber, ich mache für meinen Weg, weißt du, ich meine, mir ist immer wichtig, authentisch bleiben für mich, meine Familie und, ja, ich, auch keine Ahnung, ich hoffe für jeden Menschen das Beste.
Und vielleicht noch eine Frage an alle drei gerichtet. Was wären konstruktive Haftstrafen? Also in mehrere Fragen in diesem Kontext reinkommen. Ich habe es jetzt versucht, so ein bisschen zusammenzufassen.
Also, dass jemand zu Gefängnis verurteilt wird, sage ich jetzt mal. Und wie das könnte konstruktiv genutzt werden? Benni, das darfst du zuerst beantworten.
Ja, in den 70er Jahren hat es, vom letzten Jahrhundert natürlich, hat es Bemühungen gegeben, Strafrecht abzuschaffen. Und das wäre eigentlich immer noch aus meiner Sicht eine vernünftige oder ist immer noch eine vernünftige Forderung. Also wie eine Strafe soll ausgestaltet werden, das übersteigt meine Kenntnis. Wenn man davon ausgeht, dass ein Mensch strafbare Handlung gemacht hat und deswegen irgendwie muss zur Rechenschaft gezogen werden. Wenn man davon ausgeht, dass er muss bestraft werden, also der Rachegedanke, der Sühnegedanke, das ist ja dann das eine. Das andere ist, er soll resozialisiert werden, das ist der andere Gedanke, oder? Dann muss man natürlich die Strafe so ausgestalten, dass er dann wirklich auch resozialisiert wird, also was das auch immer heisst, oder? Dass er den Weg zurückfindet durch die Gesellschaft. Aber heute ist es natürlich nochmal anders. Oder? Heute ist der Strafgedanke, der Rachegedanke, der Sühnegedanke zwar im Gesetz immer noch drin, aber effektiv geht es heute nur noch um Prävention. Also heute soll jemand nicht mehr rauskommen, bevor klar ist, dass er nicht mehr sich strafbar macht, oder? Und für das haben sie Instrumentarien entwickelt. Wir nennen das System Ubonjuk. Das ist Zürich federführend, oder? Wo die Leute in sogenannte deliktsorientierte Therapien hineingezwungen werden. Und dann so lange therapiert werden, bis irgendwie eine von diesen statistischen Berechnungen ergibt, dass es nur noch 5% Chancen gibt, dass er straffällig wird. Das heisst, es in einem Gutachten, das dann da erstellt wird, heisst, die Rückfallgefahr beträgt 78,37%, oder? Also, ich erzähle keinen Blödsinn, oder? Das ist die heutige Methode, die angewendet wird, statistisch, nach Versicherungen tun auch so ihre Risiken ausrechnen, oder? Und man tut es so, wie wenn man könnte wirklich eine Prognose stellen, ob jemand sich wieder straffällig wird oder nicht. Und das ist ein absoluter Humbug. Und ist auch ganz verheerend für die Leute, die dann das Leben lang am Schluss drinnen bleiben, weil irgendwelche Psychiater sagen, ja, die Rückfallgefahr ist noch da. Ich kann Ihnen sagen, ich wollte jetzt auch nicht zu lange reden. Also, das würde jetzt zu weit führen. Aber da gibt es unglaubliche Geschichten. Es sind Leute, die 2-3 Jahre Grundstrafe haben und nachher hocken sie 20 Jahre. 20 Jahre. Da kommt irgendein Psychologe und sagt,
Da haben wir noch 73,2%. Also noch mal länger bleiben. Wenn man das wirklich durchziehen will, wenn das die Gesellschaft will, dann muss man ehrlich sein und lebenslängliche Strafen verhängen. Aber das kann es ja auch nicht sein.
Der Richter ist schon noch involviert, aber er winkt es einfach durch.
Die Richterin und der Richter winken das Zeug durch, weil sie stehen unter einem unglaublichen Druck. Das muss man auch sehen. Das ist natürlich die Gesellschaft, die auch den Druck macht. Die Journalistinnen natürlich mit, oder? Doch.
Es gibt Ausnahmen. Nicht du. Es gibt Ausnahmen.
Es gibt Ausnahmen, genau. Oder? Aber das ist klar. Ein Richter hat mir einmal gesagt, ich habe am anderen Tag nach einem Entscheid, Haftentscheid getroffen, im zufälligen Gericht. Dann sage ich dem, aber sie, der Entscheid, das war ein Fehlentscheid. Dann sagt er, ja, das kann sein. Aber stellen Sie sich vor, ich hätte den rausgelassen und der wäre nachher wieder, der wäre straffällig geworden. Wissen Sie, was passiert? Mein Name wäre in der Zeitung gewesen. Und die von meinen Kindern wäre möglich auch noch. Der Psychiaterin Genf, die einen rausgelassen hat, empfohlen hat, rauszulassen, hat sich nachher in der Zeitung mit seinem Namen wieder gefunden. Also, der Druck ist enorm gross auf die Richter, oder? Das ist.
Sorry, aber das geht einfach nicht. Also, da muss ich einfach sprechen. Also, als Richter und Richterin darfst du keine Angst haben, sonst hast du den falschen Job, oder?
Ja, da
also,
dann müssen wir alle absetzen.
Viele, sehr viele, ja. Aber ich noch schnell jetzt mit dem Frage noch an Brian stellen. Kannst du dir vorstellen, dass es eine Gefängnisstrafe wird, wo ein Mensch etwas bringt? Also, wo dann jemand, ein Insassen, als besserer Mensch wieder rauskommt?
Gefängnis schadet immer, aber man kann schon schauen, dass eben dass so wenig Schaden wie möglich stattfindet. Viele Leute sind eben wie ich, haben keine Schulbildung. Sie sind anstatt nur schaffen, dass viel mehr lernen, Sport machen. Es gibt, was ich meine, das sind die Sachen, dass sie mehr lernen, mehr Bildung bekommen, dass das wird ihnen viel mehr bringen als ja.
Also du weißt jetzt nicht unbedingt für die Abschaffung von der Gefängnis.
Ich frage mich so Fragen gar nicht, weißt. Ja, yeah, wie gesagt, ist nicht mein. Ich hoffe. Ich finde eigentlich nur krass, gefunden, wie das mein Anwalt vorgesagt hat, mit einem Psychiater, mit einer Prognosen, mit einem Artikel 49. Das hat mir immer geleitet, dass eben Leute, die kleine Strafen bekommen, nach in der Artikel kommen und irgendein Psychiater meint, das finde ich schon krass. Man kann nicht in die Zukunft schauen, keiner kann das. Jeder soll bestraft werden für das, was er gemacht hat, wenn überhaupt, das und wenn die Staatsrichter. Aber nicht, du machst schon das und das noch. Ich schau immer das hin, Wiederholungsfall, oh, 6 Jahre, du machst, Wiederholungsfall. Aber die Sachen sind im Gefängnis passiert. Das hat eigentlich nur mehr weniger Sinn gemacht, aber egal.
Ja, es gibt noch ganz viele Fragen, aber ich gebe wieder zurück an Boas. Entschuldigung an all die Fragen aus dem Publikum, die wir jetzt nicht haben können beantworten.
Danke. Ja, Brian, zum Abschluss, also ich habe es gesagt, es ist ein halbes Jahr her jetzt.
Fünf Monate. Ja.
Gut. Also bald ein halbes Jahr.
Ja.
Seit dem Novembertag, wo du deine Freiheit wieder gefunden hast, nach dieser langen Zeit. Was bedeutet heute Freiheit für dich? Was ist das, was das ausmacht? Freiheit?
Ich finde, Freiheit ist dann, frei bist, wenn du dich selber kannst sein. Und ja, das ist für mich Freiheit, wenn du die Person kannst sein, wo du bist. Ja, dass du nicht Angst hast vor Konsequenzen, der sieht mich so, der meint das, oder für andere lebst. Für mich ist das immer eine Definition von Freiheit, ich selber sein.
Vielmal Brian Keller. Danke vielmals, Bernard Rombert, Brigitte Hürlimann. Es war die dritte Qual, der Justizpodcast der Republik. Michael Spoimer, hören Sie uns wieder. Schalten Sie ein, wenn Sie mögen. Bis zum nächsten Mal.